Ja, auch einen schönen guten Morgen von mir. Ich freue mich, hier bei euch zu sein und gemeinsam mit euch in Gottes Wort hineinzuschauen, wieder im Buch Exodus. Und ich möchte anfangen mit einem kleinen Phänomen, was es bei uns zu Hause gibt, in unserer Küche. Und zwar kann es dort passieren, durch Unachtsamkeit oder wenn man es einfach braucht und man gleichzeitig die Dunstabzugshaube anfasst und das den Rand des Herdes, man ungefähr 115 Volt durch den Körper fühlen kann und alle Nerven einmal aktivieren kann. Also wenn man müde ist oder nicht so gut aufpasst beim Kochen, dann kann es durchaus sein, dass man einen unangenehmen Stromschlag bekommt. Dieses Phänomen ist so besonders und so einzigartig und sicher können wenige von euch so etwas vorweisen in ihrer Küche, dass wir uns entschieden haben, das so zu belassen. Die letzten 7 Jahre, meine Frau würde es vielleicht eher darauf schieben, dass ich mich nie drum gekümmert hätte, aber das ist meine Version der Geschichte. Und so ist es, nicht wahr? Strom können wir nicht sehen, Strom können wir nicht hören, aber wir können ihn fühlen. Und das ist schon etwas ganz Besonderes. Ich durfte immer wieder in meinem Leben dieses Gefühl erleben, durch meinen Beruf verbunden, einen Stromschlag zu bekommen, manchmal auch durchaus stärkere und härtere. Es ist schon interessant. Wir hören davon. Wir bekommen all die Sicherheitshinweise in den ganzen Gebrauchsanweisungen. Wir haben Respekt davor, wir können andere davor warnen. Aber es ist schon ein anderes Gefühl, mal dran zu hängen. Mal zu fühlen, wie das Herz 50 Mal in einer Sekunde schlagen kann. Das ist schon ein besonderes Erlebnis. Kann es uns nicht manchmal auch ähnlich mit Gott gehen? Wir lesen sein Wort wie Sicherheitshinweise, wie eine Gebrauchsanweisung und meinen, etwas von Gott zu wissen. Aber wir erleben ihn nicht wirklich. Wir spüren ihn nicht wirklich. Kann es nicht manchmal so sein, dass wir Dinge über Gott wissen und sie in unserem Verstand, in unserer Erkenntnis abrufen können? Aber wir begegnen ihm nicht wirklich. Kann es sein, dass du Zeit mit der Bibel verbringst, dass du Gottes Wort dort lesen kannst, aber das Gefühl hast, Gott spricht gar nicht zu dir? Manchmal reden wir über Gott in einer vertrauten Weise, als wüssten wir, was dahinter steht, als wären wir fest und eng verbunden mit ihm. Aber manchmal müssen wir uns dann doch wieder eingestehen, dass wir diesen Gott gar nicht so richtig kennen, gar nicht so tief kennengelernt haben. Und darum soll es heute gehen, mit dieser Frage, bereit, Gott kennenzulernen? Und ich hoffe, wir sind es. Und ich hoffe, wir können Gottes Wort heute hören, was er uns durch diese Geschichte, die wir in dem Exodus lesen können, uns übermitteln kann. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie gerne auf. Ansonsten ist der Text auch mit eingeblendet. 2. Mose Kapitel 6. Ich lese nochmal ab Vers 1, auch wenn wir den ersten Vers letztes Mal schon mit behandelt haben. Es ist eine gute Brücke für uns. 2. Mose 6, Vers 1. Und der Herr sprach zu Mose: Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao tun werde, denn durch eine starke Hand gezwungen soll er sie ziehen lassen. Und durch eine starke Hand gezwungen soll er sie aus seinem Land wegtreiben. Und Gott redete zu Mose und sprach zu ihm: Ich bin der Herr. Und ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott, der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht kundgegeben. Und auch habe ich meinen Bund mit ihnen errichtet, ihnen das Land Kanaan zu geben, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie als Fremde geweilt haben. Und auch habe ich das Wehklagen der Kinder Israel gehört, die die Ägypter zum Dienst zwingen, und habe meines Bundes gedacht. Darum spricht zu den Kindern Israel: Ich bin der Herr, und ich werde euch herausführen unter den Lastarbeiten der Ägypter weg und werde euch erretten aus ihrem Dienst und euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch annehmen und mir zum Volk und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch herausgeführt unter den Lastarbeiten der Ägypter weg. Und ich werde euch in das Land bringen, das Abraham, Isaak und Jakob zu geben, in meine Hand erhoben habe, und werde es euch zum Besitz geben, ich, der Herr. Und Mose redete so zu den Kindern Israel, aber sie hörten nicht auf Mose vor Kleinmut und wegen des harten Dienstes. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Geh hinein, rede zum Pharao, dem König von Ägypten, dass er die Kinder Israel aus seinem Land ziehen lasse. Und Mose redete vor dem Herrn und sprach: Siehe, die Kinder Israel haben nicht auf mich gehört. Und wie sollte der Pharao mich hören, zu dem ich unbeschnitten an Lippen bin? Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und gab ihnen Befehl an die Kinder Israel und an den Pharao, den König von Ägypten, die Kinder Israel aus dem Land herauszuführen. Amen. Ja, wir möchten heute anhand von diesem Text zwei Punkte sehen. Einerseits, dass ein herrlicher Gott sich offenbart, aber auch, dass ein hartnäckiges Herz sich offenbart. Und daraus möchten wir ein Fazit, einen Rückschluss ziehen, der für uns wichtig ist, den wir auf unser Leben übertragen können. Vor zwei Wochen haben wir gesehen, wie das menschliche Herz sich offenbart, und wir haben gesehen, dass das Volk Israel immer noch des Götzendienstes schuldig ist und es betreibt, dass sie sich immer noch als Knechte des Pharaos sehen und sich bei Mose beschweren. Und hier wird sichtbar, sie sind Götzendiener und ihr Herz gehört noch nicht Gott. Sie stellen sich gegen Mose und Aaron. Und Mose selbst, er wird davon mit aufgenommen auf diesen Zug. Er springt mit auf und er beschwert sich bei Gott, er zweifelt. Und er stellt Gott selbst als einen Gott dar, der Unglück bringt. Nun, heute sehen wir Gottes Reaktion darauf. Nachdem wir letztes Mal einen kurzen Blick hineingewagt haben, dass Gott Mose sagt: Mose, schau doch einfach, was ich tun werde, geht diese Antwort Gottes deutlich länger und wir sehen, was hier passiert. Gott bereitet jetzt Mose darauf vor, was er sehen will oder sehen wird. Er bereitet ihn darauf vor, was Gott selbst tun wird. Und das tut er, indem er Mose drei Erkenntnisse gibt, indem er sich auf drei verschiedene Weisen offenbart und ihm zeigt, wie er ist, dass Mose und das Volk das sehen können. Aber das ist nicht nur wichtig gewesen für Mose. Das, was Gott jetzt hier in diesem Text über sich selbst sagt, ist nicht nur wichtig gewesen für Mose, es ist auch wichtig für uns. Denn Gott offenbart sich durch diesen Text auch uns gegenüber. Nachdem Gott also Mose zeigt, dass er zusehen soll, wie der Pharao vernichtet wird, durch eine starke Hand Gottes das Volk Israel ziehen zu lassen, kommt jetzt diese Antwort Gottes, Worte Gottes, die er beginnt mit den Worten: Ich bin der Herr, und die er abschließt mit den Worten: Ich bin der Herr. Und Gott zeigt hier auf: So bin ich. Schau her, so bin ich. So will ich mich euch zeigen. So werdet ihr mich kennenlernen. Und das ist wichtig, dass wir das bemerken und feststellen an dieser Stelle des Textes. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass Gott das tut. Dass Gott das tut, dem Menschen zu begegnen und zu sagen: Ich werde mich dir jetzt offenbaren, ich werde dir jetzt zeigen, wie ich wirklich bin. Das ist etwas Besonderes. Dass ein ewiger und heiliger Gott sich Menschen offenbart, ist ein unglaublich großes Zeichen seiner Gnade. Zuerst hält Gott fest, dass er ein Gott ist, der sein Versprechen hält. Gott ist ein Gott, der sein Versprechen hält. Und er offenbart sich bereits im ersten Buch Mose in Genesis und sagt hier das zu Mose: Ich habe mich bereits den Menschen vor dir offenbart. Ich bin derselbe Gott, der Abraham begegnet ist, Isaak und Jakob. Und ich bin ihm begegnet als Gott der Allmächtige. Und er sagt hier: Ich bin ihm nicht begegnet als der Herr, als Jahwe, sondern ich bin ihm begegnet in meiner Gottheit. Wenn wir das nachschlagen, zum Beispiel in Genesis 17, Vers 1, und das nachlesen, was Gott hier zu Abraham sagt, dann sagt er: Ich bin Gott, der Allmächtige, wandle von meinem Angesicht und sei vollkommen. Gott offenbart sich hier nicht mit Jahwe, sondern mit El Shaddai, was dem Allmächtigen bedeutet. Und auch an anderen Stellen immer wieder mit Elohim, was Gott oder Götter bedeutet. Aber hier ist es das erste Mal, dass Gott sich mit seinem Namen vorstellt in dem zweiten Buch Mose, während er Mose schon einmal am brennenden Dornbusch begegnet. Jahwe ist der Name Gottes, so wie Daniel mein Name ist. Nun, bei diesem, was Gott hier sagt, entsteht ein kleines Problem. In ganz vielen Kapiteln in Genesis können wir den Namen Jahwe lesen. Kapitel 2, Vers 4, Kapitel 5, 7, 8, 9, 15, 16, 18, 19, 21. In all diesen Kapiteln können wir den Namen Jahwe lesen. Nun, es gibt zwei Erklärungen dafür. Ihr könnt euch eine aussuchen, die euch besser gefällt. Der Grund, warum wir den Namen Herr oder Jahwe in Genesis finden, könnte entweder sein, dass der Autor der Mosebücher den Namen Gottes, der in 2. Mose dann sichtbar wird, rückwirkend hineinschreibt in die Erzählungen. Das wäre etwa so, wenn du eine Biografie von Muhammad Ali liest und er als Kind beschrieben wird und als Kind schon Ali genannt wird, wäre das für dich nicht seltsam, obwohl er seinen Namen erst im Alter von 22 von Cassius Clay änderte. Das wäre in Ordnung, oder, diese Auslegung? Das wäre nicht merkwürdig oder falsch für uns. Es könnte aber auch sein, dass der Name Gottes bereits in Genesis bekannt war, aber nicht, was sich dahinter verbirgt. Nicht die Bedeutung dieses Namens, wie Gott sich hier bereits in 2. Mose offenbaren will. Der Exodus ist in gewisser Form eine Namensoffenbarung, eine Bedeutungsoffenbarung des Namens Gottes. Er wird seinen Charakter zeigen. Er wird zeigen, wie er wirklich ist, indem er den Menschen intensiv begegnet als den Rettergott. Beide Annahmen sind möglich. Such dir aus, welche dir besser gefällt. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Es ist auch nicht so entscheidend, welche für dich plausibler erscheint, sondern vielmehr, dass du in diesem Buch Exodus Gott ganz besonders kennenlernen kannst. Wie er ist, weil er sich darin offenbart und weil sein Name einen besonderen Ausdruck bekommt. Das Erste, was Gott mit Mose tut, ist, ihm einen Blick in die Vergangenheit zu geben. Ihm einen Blick darin zu geben, wer Gott wirklich ist und was er bereits getan hat im Leben von Abraham, Isaac und Jakob. Nämlich hat er ihnen ein Versprechen gegeben. Er hat ihnen ein Versprechen gegeben und jetzt macht Gott deutlich, ich werde garantiert dieses Versprechen, das ich ihnen gegeben habe, einhalten. Das heißt hier immer wieder, ich bin der Herr, ich bin der Herr, ich habe einen Bund geschlossen, ich habe an meinen Bund gedacht, ich erinnere mich an all diese Dinge. Gott denkt an sein Wort, er weiß, was er versprochen hat, er hält sein Wort und schau, dass es eigentlich so besonders und dennoch schlagen wir mit diesen Wörtern um uns. Gott ist treu. Gott ist ein Gott der Verheißungen. Gottes Wort wird standhalten. All diese Dinge, Gott steht zu seinem Wort. Was uns aber dabei auffallen muss und uns immer wieder neu bewusst werden muss, wenn wir so etwas sagen, ist, Gott ist so ganz anders als wir. Wir reden so selbstverständlich darüber, als ob wir das nachvollziehen könnten. So, ja, Gott ist treu, so wie ich. Ja, Gott hält sein Wort, ja, so wie ich. Nein, wir können das überhaupt nicht nachvollziehen. Wir können das überhaupt nicht nachempfinden, wie es ist, wenn jemand hundertprozentig sein Wort erfüllen kann, hundertprozentig zu seinem Wort stehen kann. Gott ist so anders als wir. Wir sind eher so in dieser ganzen Geschichte wie das Volk Israel. In Kapitel 4, Vers 31 haben wir gesehen, dass Mose zum Volk kommt und ihnen all das sagt. Und sie neigen ihr Haupt, oder? Und beten an. Sie beten Gott an, alle einheitlich. Sie glauben Gott, heißt es an dieser Stelle. Aber jetzt ist alles anders. Jetzt beten sie nicht mehr an. Jetzt stellen sie sich gegen ihn, stellen sich gegen die Menschen, die Gott eingesetzt hat, um sie zu führen. Aber Gott ist nicht so. Er wendet sich nicht ab. Er ändert nicht seine Meinung. Er wendet sich nicht vom Volk Israel und geht andere Wege. Nein, er hält fest an seinem Wort. Nicht so wie das Volk Israel. Er hält fest an seinem Wort. Und er macht Mose deutlich, schau zurück, was ich versprochen habe. Ich werde es erfüllen, ich werde es einhalten. Das Volk Israel, es stöhnt und es klagt und sie gehen dann mit ihrer Klage zum Pharao, haben wir letztes Mal gesehen und es geschieht nichts. Der Pharao hört zu, aber er hilft ihnen nicht. Er hört, was sie sagen, aber er hört ihnen nicht wirklich zu. Seine Klage beeindruckt ihn nicht. Gott ist so völlig anders als der Pharao. Gott ist so ganz anders als dieser mächtige Herrscher. Er hört ihr Klagen und er nimmt sich ihrer an, hat Mitgefühl. Mitgefühl mit dieser Schwachheit, mit dem Unglauben. Obwohl sie ihn nicht haben wollen, hält Gott an seinem Versprechen fest. Gott hört, Gott erinnert sich und Gott sagt hier, ich werde meinen Bund, den ich aufgerichtet habe, ich werde ihn einhalten. Und hier müssen wir vielleicht aufpassen, wie wir über das Erinnern Gottes nachdenken. Das heißt immer wieder im Wort Gottes, dass Gott sich erinnert oder nicht erinnert. Und es gibt bei uns in der Ehe so diesen einen Moment, der kommt eigentlich relativ regelmäßig vor. Meine Frau und ich, wir reden über eine Sache und sie erwähnt irgendwas und ich sage ihr, habe ich noch nie gehört. Diese Info höre ich zum allerersten Mal in meinem Leben. Dann beginnt meine Frau mir zu erklären, unter welchen Umständen sie mir das schon mal gesagt hat. Welches Wetter draußen war, was wir vorher, nachher gemacht haben, was es an dem Tag zu essen gab. Sie weiß meistens auch, was ich an dem Tag anhatte. Und irgendwann in diesem Gespräch sage ich dann, stimmt, du hast recht. Ich habe es schon mal gewusst. Ich habe es nur wieder vergessen. So erinnert sich Gott nicht. Das ist nicht das Erinnern, das die Bibel meint, so würde Gott damit umgehen. Wenn wir darüber reden, dass Gott sich an etwas erinnert, dann meinen wir damit nicht, dass Gott etwas vergessen hat. Vor allem, ah ja, ich habe ja diesen Bund geschlossen mit Abraham, da müsste ich vielleicht jetzt nochmal. So ist Gott nicht. Sondern wir reden darüber, wenn wir darüber reden, dass Gott sich erinnert, dass Gott an etwas denkt. Dass Gott sich etwas vor Augen hält. Dass Gott sich um eine Sache kümmert, das ihm wichtig ist. Gott erinnert sich an einen Bund, weil der Bund ihm wichtig ist. Er denkt an diesen Bund. Das Gleiche ist auch in Jeremia 31, Vers 34, da ist das am Ende von diesem Vers hier, kennt sie wahrscheinlich. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Wörtlich könnte man es auch übersetzen, ich werde ihre Sünde vergessen oder ich werde mich nicht mehr daran erinnern. Aber Gott meint nicht, dass er dann nichts mehr von unserer Sünde weiß und irgendwie an einer Amnesie leiden würde, sondern dass Gott nicht mehr aufgrund unserer Sünde handeln wird. Die Sünde wird keine Rolle mehr spielen, er wird nicht daran denken oder er wird sie sich nicht mehr vor Augen halten. Das ist der gleiche Aspekt des Vergessens, nur von der anderen Seite her. Gott zeigt hier also eine Sache auf. Er will Mose klar und deutlich sagen, Mose, ich werde an diesen Bund denken. Ich werde an dieses Versprechen, das ich aufgerichtet habe, denken. Ich werde es mir vor Augen halten und ich werde es garantiert zu 100% erfüllen. Das ist das, was Gott hier in diesem ersten Punkt sagt. Ich bin ein Gott, der sein Versprechen hält. Anschließend die zweite Erkenntnis, die Gott Mose übermitteln will, ist, ich bin ein Gott, der die Welt regiert. Ich bin ein Gott, der die Welt regiert. Ich lese nochmal Vers 6 vor. A. Darum sprich zu den Kindern Israel, ich bin der Herr und ich werde euch herausführen unter den Lastarbeiten der Ägypter weg. Es gab bereits vorher in Kapitel 5 einen ganz kurzen Machtwechsel, einen Kampf zwischen Gott und dem Pharao. Und Gott macht jetzt hier klar, ich werde derjenige sein, der euch garantiert aus diesem Land herausführt nach Ägypten. Und was Gott dabei so gut darstellt ist, ich bin ein Gott, der regiert. Ich bin ein Gott, der die Kontrolle über alles behält. Nicht nur über euch in Ägypten, sondern über alle Dinge. Gott regiert über alle Dinge, über jeden Wind, über jeden Tropfen, über jedes Staubkorn. Und er macht es hier so gut deutlich. Gott wird den mächtigsten Herrscher, den es bis dahin gegeben hat, einfach vernichten, einfach zerstören. Gott spielt vorher noch ein bisschen mit ihm durch die Plagen. Und dann wird der Pharao Geschichte sein. Ganz einfach, nur weil Gott seinen Arm ausstreckt. Gott streckt nur seinen Arm aus und das wird die Art von Kampf sein, die er führt. Ganz einfach ausgedrückt, Gott sagt hier, ich werde diesen Kampf gewinnen mit einem ausgestreckten Arm. Gott vernichtet den Pharao, indem er nur seinen Arm ausstrecken muss. Ich stelle mir das so vor, wenn ich mehrmals am Tag meinen Arm ausstrecke und meine Kaffeetasse in die Hand zu nehmen und diesen Kaffee zu genießen. So einfach kann Gott seinen Arm ausstrecken, um den Pharao zu vernichten und das Volk aus dem Land herauszuführen. Und da kann selbst der mächtigste Herrscher der Welt zu diesem Zeitpunkt nichts dagegen tun. Er wird klein vor Gott, weil Gott völlig souverän über allem steht und die Welt beherrscht und regiert und es nichts gibt, was sich gegen Gott erheben kann. Nichts gibt, wo Gott nicht hineinwirken könnte. Es gibt einige Stellen in der Bibel, die das so deutlich aufzeigen, dass Gott auch vor Königen, Herrschern und Völkern nicht Halt macht, sondern seine Herrschaft dort hineinwirkt. In Sprüche 21, Vers 1 heißt es, Wasserbächen, Wasserbächen gleicht das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er neigt es, wo immerhin er will. Wie ein Wasserbach gelenkt und geführt werden kann, so einfach kann Gott das Herz eines Königs lenken. Vielleicht denken wir an Nebukadnezar in Daniel 4, Vers 22, der mit einem Schlag gedemütigt wird und anfängt, wie ein Tier Gras zu fressen. Vielleicht denken wir an Apostelgeschichte 13, an Herodes, der sich wie ein Gott feiern lässt, auf der Stelle tot umfällt. Was diese Beispiele zeigen, ist, Gott ist mächtiger als jeder Herrscher, den es geben kann. Und alle Dinge sind ihm unterstellt. Nicht nur in der Autorität, sondern auch in der Macht und dem tatsächlichen Wirken Gottes. Gott kann überall hineingreifen. Jede Handlung, die geschieht, geschieht untergeordnet von dem Handeln Gottes. Es kann also in deinem und in meinem Leben nichts geben, was wir denken oder handeln oder tun oder empfinden können, das größer oder bedeutender sein könnte als das, was Gott tut. Weil Gott ein Gott ist, der regiert und in jeder Situation unseres Lebens absolut die Kontrolle behält. Es kann nichts passieren in unserem Leben, das außerhalb der Kontrolle Gottes ist. Und Gott macht es hier so deutlich: Ich werde das tun. Ich werde euch garantiert aus dem Land herausführen. Ich werde garantiert den Sieg haben. Gott verspricht das schon vorher und offenbart sich Mose auf diese Weise. Aber auch einen dritten Aspekt, den er hier mit hineinbringt. Er sagt: Mose, ich bin ein Gott, der rettet. Gott ist ein Gott, der rettet, ein Gott, der erlöst. Und das macht er hier so gut deutlich, indem er sagt: Und ich werde euch erretten aus dem Dienst und euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Gott wird sein Volk erlösen und es herausführen. Er verspricht es hier. Und das ist eigentlich so ziemlich das erste Mal, dass Gott sich so sehr als einen erlösenden Gott selbst präsentiert. Es gäbe vielleicht eine Ausnahme in 1. Mose 48, Vers 16. Da sagt Jakob etwas in seinem Segen für Josef und seine Söhne über einen erlösenden Engel. Aber ansonsten ist das die erste Stelle, wo Gott sich so offenbart als ein erlösender Gott. Ich bin ein Gott, der euch erlösen wird. Dieses Wort, das hier für Erlöser gebraucht wird, bezeichnet eine Person, die dem Schwachen zu Hilfe kommt und sie rettet, sie annimmt, sie beschützt, auch wenn das persönliche Nachteile mit sich bringt oder persönliche Verluste für einen selbst. Und Gott macht hier so deutlich, was wir über Erlösung lernen können. Erstens sagt er, dass Gott das Volk aus der Sklaverei erlösen wird. Er wird sie frei machen von der Herrschaft des Pharaos. Jetzt sind sie in ihrem harten Dienst, aber von diesem harten Dienst für den Pharao wird er sie befreien. Er wird sie aus der Sklaverei herausführen, das sagt er hier. Aber nicht nur das. Das ist nur ein Aspekt der Erlösung Gottes. Das andere ist, er wird sie erlösen, damit sie zu seinem Volk werden. Er wird sie erlösen, damit sie zu seinem Volk werden und er ihr Gott werden wird. Also wir fragen nicht nur, wovon sind wir gerettet, sondern wozu sind wir gerettet? Gott führt das Volk nicht nur raus aus Ägypten, sondern er führt sie auch anschließend in die Begegnung zu ihm. Er will ihnen dann dort begegnen und er will ihr Gott werden und sie sollen sein Volk werden. Das ist wie so ein Refrain, der sich durch die ganze Bibel durchzieht und irgendwann in Offenbarung 21, Vers 3 diesen Abschluss erhält. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen: Siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen wischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Hier wartet die vollkommene Erlösung, die Hütte Gottes bei den Menschen. Gott wird bei den Menschen sein. Und es wird all das, was uns hier so schwer fällt, nicht mehr sein, weil wir eine vollkommene Erlösung erleben werden eines Tages. Das, was hier in Exodus anfängt, das, was Gott hier anfängt, diese Geschichte, sie endet in der Offenbarung. Und das können wir so gut auf uns übertragen, nicht wahr? Diese ganze Heilsgeschichte, wir finden unseren Platz darin. Wir sehen die eigene Sklaverei. Jeder Mensch, der lebt, jeder Mensch, der geboren wird in diese Welt hinein, er befindet sich als ein Sklave unter den Krallen des Teufels. Und wir leben in dieser gefallenen, dunklen, finsteren Welt und kommen davon nicht los, sind gefangen in dieser Dunkelheit, in dieser Verdorbenheit über die Sünde. Und wir lieben die Sünde und wir leben in der Sünde und sie ist unsere Identität. Das ist unsere Sklaverei. Das ist der Mensch, der keine Vergebung in Jesus Christus hat. Und wir können nicht anders, so wie die Israeliten, den Pharao anzubeten oder wie Jesus es sagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Wir kennen diesen Zustand der Sklaverei. Und Jesus kam auf diese Welt, um uns aus dieser Sklaverei herauszubefreien. Und er rettet uns aus diesem verdorbenen Zustand und führt uns aus der Herrschaft des Teufels hinein in sein Licht, in das Reich seines Lichts. Und wir müssen nicht länger Sklaven dieser Finsternis bleiben, sondern wir dürfen in ihm angenommen werden, als Kinder Gottes. Und er rettet uns nicht nur aus dieser Sklaverei, nicht nur aus diesem Zustand der Sünde, verloren und verdammt zu sein, sondern er rettet uns, damit wir zu ihm gehören. Nicht nur raus aus der Sünde, nicht nur raus aus der Finsternis, sondern hinein in seine Familie. Er macht uns zu seinen Kindern. Wir verlieren diesen Zustand der Sklaverei und werden zu Knechten, zu Kindern Gottes. Und er wird für uns zum Heiland und zum Retter. Und Gott bewirkt das so herrlich. Wie tut er es? Ganz ähnlich wie in Exodus, nur ein bisschen anders. So wie Gott in Exodus seinen Arm ausstreckt, um sich gegen den Pharao zu stellen, so blicken wir an dieses Kreuz, wie der Sohn Gottes mit zwei ausgestreckten Armen dort hängt. Das gleiche Symbol, zwei ausgestreckte Arme für unsere Sünde, für unsere Erlösung, um an deiner und meiner Stelle zu sterben, nicht als ein Zeichen der Macht in erster Linie, sondern als ein Zeichen der Schwachheit, ein Zeichen der Demütigung, ein Zeichen für uns zu leiden, Gericht zu erleben, Zorn zu erleben, Trennung zu Gott zu erleben, damit wir es nicht erleben müssen. Und er hängt dort mit diesen ausgestreckten Armen und siegt über die Sünde, siegt über den Tod und über den Teufel und über die Finsternis, über das Reich der Dunkelheit, damit wir, die wir versklavt sind in der Sünde, gerettet werden, herausgezogen werden können. Und die Sünde ihre Macht über uns verliert, der Tod nichts mehr ist, wovor wir uns fürchten müssen. Das ist die herrliche Botschaft des Evangeliums, auch schon im Alten Testament, dass Gott sich offenbart. Nicht nur, dass er ein souveräner Gott ist, nicht nur, dass er ein treuer Gott ist, sondern, dass er ein Gott ist, der rettet. Nun, Mose, er geht zum Volk und er sagt ihnen die Worte Gottes. Und Überraschung, immer noch ein hartnäckiges Herz. Es heißt hier in Vers 9, und Mose redete so zu den Kindern Israel, aber sie hörten nicht auf Mose vor Kleinmut und wegen des harten Dienstes. Also sehen wir drei kurze Schritte beim Volk. Erstens, es ist ein Herz, das Gottes Wort hört. Sie hören, was Mose ihnen zu sagen hat. Sie hören, was Gott ihnen zu sagen hat. Und das wird heute vielleicht auch so bei uns sein, nicht wahr? Manchmal neigen wir dazu, wenn wir sagen würden, ach, die Menschen, wenn sie wenigstens Gottes Wort hören würden, wenn wir wenigstens zu ihnen gehen könnten und ihnen sagen könnten, was Gott für sie getan hat, wenn sie wenigstens einmal die Bibel lesen würden, wenn sie einmal hören könnten, was Gott ihnen sagen will, diese gute Botschaft, das Evangelium. Aber das war nie das Problem. Das Hören war nicht das Problem. Es ist nicht das Problem, dass Menschen nicht hören können. Die Menschen können überall Gottes Worte hören. Der Mensch kann überall Gottes Worte vernehmen. Er kann sie überall lesen. Es gibt heute so viele Möglichkeiten, Gottes Wort zu lesen und es wird gehört. Es wird gehört. Aber wie oft können wir Gottes Wort hören, ohne es zu hören? Das Volk hört hier Gottes Wort. Sie hören es. Aber es geht weiter. Ein Herz, das die Wahrheit Gottes auch kennt. Sie kennen die Worte Gottes. Sie verstehen die Worte Gottes. Das Problem ist nicht, dass sie nicht verstehen könnten, was Gott ihnen hier sagen will. Die Botschaft Gottes, sie ist ganz klar an dieses Volk. Es war kein Geheimnis, das sie erst lüften müssen und erst später verstehen könnten. Kein Rätsel, wie Simson seine Rätsel verteilt hat. Nein, die Botschaft ist für das Volk ganz einfach. Gott sagt ihnen, ich bin Gott. Ich bin ein Gott, der Versprechen hält. Ich bin ein Gott, der Kontrolle hat. Ich bin ein Gott, der euch erlösen kann. Und jetzt vertraut mir und tut einfach, was ich euch sage. Ich liebe diese Stelle in Hesekiel, wo es dann in Kapitel 12, Vers 2 heißt, wo Gott zu ihm sagt, Menschensohn, du wohnst inmitten des widerspenstigen Hauses, bei denen die Augen haben zu sehen und nicht sehen, Ohren haben zu hören und nicht hören, denn sie sind ein widerspenstiges Haus. Der Mensch, er hat Augen und kann nicht sehen. Er hat Ohren und kann nicht hören. Er hat Augen, aber er kann Gott nicht sehen. Er hat Ohren, aber er kann Gottes Wort nicht hören. Und das beschreibt so gut, was dabei entsteht. Letztendlich ist es ein Herz, das sich weigert zu glauben. Ein Herz, das nicht glauben will. Und der Text sagt es hier so deutlich. Sie wollten nicht auf Mose hören. Sie wollten ihm nicht zuhören. Sie wollten die Worte Gottes nicht befolgen. Und als Grund dafür finden wir zwei Dinge. Erstens Kleinmut. Es heißt, dass sie kleinmütig waren. Es bedeutet, dass sie schwach waren. Und es gibt eigentlich kein anderes Wort, das die Schwachheit eines Menschen so gut beschreiben kann, als dieses Wort Kleinmut. Es besteht eigentlich aus zwei verschiedenen Bedeutungen. Erstens beschreibt es eine Art Mutlosigkeit, Hoffnungslosigkeit oder ein Mangel, der nicht stillbar ist. Es beschreibt also einen Blick, der keine Besserung erwarten kann. Ein Mangel, der einen gefangen nimmt. Die zweite Bedeutung ist, einen Kleingeist zu haben, also einen kleinen Geist in sich. Was man auch übersetzen kann mit keine Kraft. Man hat nichts in sich, was einem helfen kann, diesen Zustand zu erreichen. Was also hier sichtbar wird, ist, das Volk ist völlig unfähig zu glauben. Das heißt ja eigentlich nicht nur, dass sie das nicht wollen, sondern sie können es gar nicht. Sie weigern sich, weil sie Kleinmut haben, weil sie keine Kraft in sich haben, das zu tun, was Gott hier von ihnen fordert. Ist das nicht so verständlich für uns? Das müssten wir doch eigentlich in unserem Leben so gut nachvollziehen können, oder? Wie schwer ist es für einen Menschen, der sich in einer aussichtslosen Lage befindet, zu glauben? Obwohl er wissen kann, in seinem Verstand wissen kann, dass Gott die Lösung ist. Ihr Lieben, wie lange hat es in meinem Leben gedauert? Ich habe gewusst, dass Jesus die Lösung ist. Trotzdem hat es fast 2 Jahrzehnte gedauert, bis ich das geglaubt habe. Ich habe es gewusst, aber ich wollte es nicht glauben. Der Mensch weigert sich zu glauben, weil er viel zu schwach dafür ist, weil er es nicht kann. Der zweite Grund, den Mose hier nennt, ist harter Dienst. Sie haben einen harten Dienst. Die Israeliten stehen unter diesem harten Dienst und seitdem sie mit Gott zu tun haben, ist es viel schlimmer geworden. Dieser Dienst und die Sklaverei des Volkes muss so schwer für sie gewesen sein, dass sie dadurch noch viel weniger daran denken konnten, an Gott zu glauben. Wenn ein Mensch tief genug in sein Loch gefallen ist, tief genug gesunken ist, in seiner Sünde, in seiner Verzweiflung, in all den Dingen, die ihm so schwer lasten, wird es immer schwerer zu glauben. Was ist, wenn alles noch schlimmer wird? Kann es überhaupt besser werden? Welche Vorteile bringt mir dann dieser Glaube? Und so bleibt man lieber in seiner Dunkelheit. So bleibt man lieber in seiner Verzweiflung. So versucht man erst gar nicht, aus dieser Sünde herauszukommen, in der man gefangen ist. Man bleibt lieber darin. Das erleben hier die Israeliten. Das erleben sie hier. Sie haben ein Herz, das sich weigert zu glauben, weil sie zu schwach sind, zu unfähig sind zum Glauben, weil sie bedrückt und geschwächt sind. Interessant, was Gott jetzt darauf antwortet oder was er tut. Es entsteht ein Fazit für uns. Stell dir vor, du erlebst das mit. Die Antwort Gottes, die Reaktion des Volkes. Was würdest du tun? Wie würdest du es vermitteln? Wie würdest du mit dem Volk Israel umgehen? Wir würden vielleicht mit ihnen reden und würden sie ermutigen und sagen, ja, jetzt ist es schwer, aber irgendwann wird es besser. Am Ende des Tunnels wartet dein Licht. Wir würden ihnen Trost zusprechen. Wir würden nochmal die Worte Gottes wiederholen oder sonstige Dinge tun. Wir würden ihnen hilfreiche Verse geben. Wir würden sie fragen, kann ich vielleicht für dich beten? Wir würden ihnen Erkenntnisse über Gott mitgeben oder sonst irgendetwas tun, aber Gott macht das nicht so. In Vers 10 heißt es dann,
Und der Herr redete zu Mose und sprach: Geh hinein, rede zum Pharao, dem König von Ägypten, dass er die Kinder aus seinem Land ziehen lasse. Und Mose redete vor dem Herrn und sprach: Siehe, die Kinder Israel haben nicht auf mich gehört. Und wie sollte der Pharao mich hören, zu dem ich unbeschnitten bin an Lippen? Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und gab ihnen Befehl an die Kinder Israel und an den Pharao, den König von Ägypten, die Kinder aus dem Land herauszuführen. Gott tut eigentlich so, als ob nie was gewesen wäre. Gott macht einfach weiter. Er hört nicht auf, er ändert nicht seinen Plan, er macht einfach weiter mit dem, was er getan hat. Gottes Methode ist also weiter am Plan festhalten, und für Mose ergibt das gar keinen Sinn. Und Mose sagt: Gott, du hast es doch gesehen, die hören doch gar nicht, die wollen doch gar nicht. Dein Plan ist gescheitert, dein Plan hat nicht funktioniert, Gott. Aber Gott macht ihm klar und sagt: Sei gehorsam und tu die Dinge, die ich dir gesagt habe. Nun, das wäre jetzt eine gute Lektion für uns, wenn wir sagen, in diesen Zeiten, wo wir nicht glauben können, sei einfach gehorsam und mach, was Gott dir sagt. Das will ich damit nicht sagen, sondern schau mal, was hier so sichtbar wird, ist, es muss etwas passieren, das von Gott kommt. Es wird etwas passieren, das von Gott kommt. Man kann noch so viel mit dem Volk Israel reden, sie werden nicht glauben. Sie werden erst glauben, wenn sie Gott kennengelernt haben. Sie werden erst glauben, wenn sie Gott begegnet sind, wenn sie sehen, was er tun wird, mitten in ihrer Situation. Wenn du und ich Lebenssituationen erleben, in denen wir Schwierigkeiten haben, Gott gehorsam zu sein, in denen wir Schwierigkeiten haben, an Gott festzuhalten, dann brauchst du nicht mehr Willenskraft. Dann brauchst du nicht mehr Fähigkeiten in deinem Leben. Dann brauchst du nicht mehr Disziplin in deinem Leben. Du brauchst nicht mehr gute Werke in deinem Leben. Nein, was wirklich notwendig ist in diesen Situationen ist, dass du diesen Gott, von dem du bis jetzt nur weißt, dass du ihn kennenlernst, dass du ihm begegnest. Wir müssen begegnen, damit wir lernen, wie Gott wirklich ist, damit unser Verstehen zu einem tiefen Glauben werden kann. Und Gott macht das hier so deutlich an Mose, indem er sagt: Mose, ich werde all diese Dinge tun und ihr werdet sie erleben. Geh doch einfach zum Pharao und sage ihm, was ich dir gesagt habe, und schau zu, was ich alles tun werde. Wenn du Gott gehorsam sein willst, dann sollst du wissen, dass er ein Gott ist, der Versprechen hält. Dann sollst du wissen, dass er ein Gott ist, der alles unter Kontrolle hält. Dann sollst du wissen, dass er ein Gott ist, der retten wird. Aber manchmal reicht es nicht, diese Dinge nur zu wissen. Du kannst wissen, dass Gott so ist, mit deiner Kenntnis, mit deinem Verstand. Aber hast du ihn auf diese Weise kennengelernt in deinem Leben? Bist du ihm auf diese Weise begegnet in deinem Leben? Das ist die Frage, die ich dir stellen will. Das Volk Israel musste diesen Weg gehen und es durfte später sehen, dass Gott all diese Dinge tun würde. Sie mussten darauf vertrauen, dass Gott das tun wird. Du und ich, wir dürfen zurückschauen, dürfen sehen, dass Gott all das getan hat. Gott sagt zu dir heute nicht: Warte, bis ich all dieses Erlösungswerk noch tun werde, sondern er sagt zu dir: Schau zurück in die Geschichte, was ich alles getan habe. Schau dir an, wie ich gesiegt habe über die Sünde, wie ich die Sünde ans Kreuz genagelt habe, wie ich dem Teufel die Kraft genommen habe, wie ich den Tod überwunden habe, wie das Grab leer ist. Schau es dir an. Und wann immer diese Schwierigkeiten in unserem Leben zurückkommen, in denen wir das Gefühl haben, jetzt bin ich zu schwach zu glauben, jetzt bin ich zu tief in meiner Sünde drin, jetzt bin ich zu verzweifelt für all das, dürfen wir an dieses alte Kreuz schauen, dürfen in dieses leere Grab blicken und dürfen wissen, Gott hat seine Versprechen erfüllt. Er wird sie nicht nur noch erfüllen, sondern er hat sie schon erfüllt. Und so wie er immer die Kontrolle hatte über diese ganze Erlösungsgeschichte hinweg, hat er die Kontrolle heute auch in meinem Leben. Und so wie Gott ein erlösender Gott ist, wird er mich auch weiterhin bewahren, in dieser Erlösung zu leben. Wir dürfen bei diesem Wissen nicht stehen bleiben. Wir müssen in die Begegnung Gottes hinein eintauchen, ihn kennenlernen durch die persönliche Beziehung. Vielleicht sitzen hier einige, die kennen mich nicht besonders gut. Ich bin mir sicher, dass hier einige sitzen, die mich nicht gut kennen, nicht wirklich wissen, wie ich bin. Aber man hört Dinge über Menschen. Aber es ist etwas anderes, wenn das theoretische Wissen, das man über einen Menschen gehört hat, abbricht, wenn man eine Person kennenlernt. Wenn man Zeit mit dieser Person verbringt, das ist etwas ganz anderes, als wenn man Dinge über eine Person gehört hat. Wenn man Dinge gemeinsam erlebt, ist das was anderes, wie wenn andere Menschen erzählen, was sie mit mir erlebt haben. Aber manchmal ruhen wir uns auf dem Wissen anderer über Gott aus. Auf den Erlebnissen und Zeugnissen anderer über Gott aus. Anstatt, dass wir Gott selbst erleben. Anstatt, dass wir dieses Wissen über Gott durchbrechen und Gott erleben. Manchmal würden wir vielleicht mit dem Volk Israel übereinstimmen und sagen, ja, mein Leben fühlt sich manchmal an wie so eine Niederlage. Wie so ein hartnäckiges Herz, das unfähig ist zu glauben. Wir fühlen uns, als müssten wir jetzt verlieren. Als müssten wir jetzt aufgeben. Und in dieser Hinsicht unterscheiden wir uns gar nicht so sehr vom Volk Israel. Ihnen ging es genauso. Auch wir erleben wie sie in unserem Leben Angst, Sorge, Mangel, Schwierigkeit, Not. All diese Dinge werden wir und können wir erleben. Auch das Volk Israel weiß und hört Dinge von Gott. Und dennoch geht es scheinbar nicht vorwärts in ihrem Glaubensleben. Deshalb frage ich dich, vertraust du all dem? Vertraust du all dem, was du über Gott weißt, mit deinem Leben, mit deinem Herzen? Vertraust du diesen Erkenntnissen? Bist du bereit, für diese Erkenntnisse, die du über Gott weißt, alles hinter dir zu lassen? Dann an einen Ort zu gehen, wo keine Sicherheit mehr auf dich wartet? Bist du bereit, wichtige Dinge in deinem Leben zu opfern für diese Erkenntnisse, die du über Gott weißt? Bist du bereit, dein Leben einzutauschen für die Dinge, die du von Gott weißt? Schau, Gott macht hier einfach weiter. Gott macht in dieser Geschichte einfach weiter. Obwohl der Pharao das Volk immer mehr auf seine Seite zieht, obwohl Mose zweifelt und das Volk sich weigert zu glauben, Gott macht einfach weiter. Gott führt seinen Plan einfach fort. Und das ist auch das, was er in unserem Leben tut, wenn wir nicht an Bord sind, wenn wir uns nicht durchringen können zu glauben, wenn wir schwach sind, wenn wir irgendwo liegen bleiben, uns in unserer Sünde vielleicht verheddern oder sonstige Dinge. Gott macht einfach weiter in deinem Leben. Gott macht sein Handeln in deinem Leben nicht davon abhängig, wie gut du gerade auf ihn zu sprechen bist. Er tut diese Dinge und im Nachhinein sehen wir, wie großartig er ist, wie treu er in unserem Leben gewirkt hat. Als Jesus dort an diesem Kreuz hing, kurz bevor es richtig drauf ankommt, kurz bevor er gefangen genommen wird, sind alle Jünger weg. Niemand ist mehr bei ihm. Er geht diesen Weg mit diesem Kreuz ganz alleine, ohne Hilfe. Alle Menschen stellen sich gegen Jesus. Alle sind dort. Die Jünger sind von Angst bestimmt, verleugnen ihn, tun so, als wären sie nicht seine Jünger. Und an diesem Kreuz, während Jesus dort hängt, sehen wir diese drei Punkte des Wesens Gottes so gut. Gott erfüllt dieses Versprechen über den Bund, über die Verheißung in Höchstmaß an diesem Kreuz, indem er seinen eigenen Sohn dort freiwillig für uns opfert. Gott behält selbst an diesem Kreuz, während sein Sohn dort hängt und alles wie eine Niederlage aussieht, behält er die Kontrolle. Und regiert immer noch über die ganze Welt und richtet gerade die Sünde. Und Gott gebraucht diesen Moment am Kreuz, um sich als einen mächtigen, erlösenden Gott zu präsentieren, indem er das größte Zeichen seiner Liebe offenbart. Und schauen wir weg von dem Kreuz in unser Leben hinein, in unser Herz hinein, können wir vielleicht immer wieder neu diese Schwachheiten sehen, weil uns die Sünde so schwer fällt. Weil wir scheinbar auch vielleicht keine Veränderung erleben, weil wir irgendwo in unserer Einsamkeit feststecken, vielleicht Konflikte haben, vielleicht träge sind und kraftlos sind, vielleicht weil wir keine Frucht im Leben mit Jesus sehen. Was es auch immer sein mag, was dir so schwer fällt, du brauchst nicht mehr Kraft, nicht mehr Wille. Die Lösung ist nicht das. Die Lösung ist, du musst Gott besser kennenlernen. Du musst Gott begegnen. Das ist die Lösung für all unsere Probleme. Wie wär's, wenn wir heute nicht versuchen, einfach besser zu sein, sondern heute gemeinsam, alle gemeinsam, diesem Gott begegnen? All die Not, all die Schwierigkeit, all die Sünde, die in uns ist, die uns so schwer fällt, all das hinter uns zu lassen und diesem Gott zu begegnen, ihm zu vertrauen, dass dieses Wissen Wirklichkeit ist. Durch das Abendmahl können wir ihm begegnen in unserer Schwachheit, können die Sünde heute dort lassen, Buße tun, um Vergebung bitten, neu ausgerichtet werden darauf, wer Jesus wirklich ist, nicht nur Dinge über ihn zu wissen, sondern mit unserem ganzen Herzen auf ihn zu schauen und an ihn zu glauben. Aber wir können ihm auch begegnen durch sein Wort, wenn wir darüber nachdenken, unsere Herzen heute vor Gott auspacken und ihn bitten, Herr, fülle du mein Herz neu mit deinem Wort, mit deinem Geist, mit deiner Liebe, mit deiner Fürsorge, mit deiner Gnade. Ich möchte mit einem Zitat von Jonathan Edwards schließen. Er hat einmal gesagt, die Erkenntnis Gottes ist das höchste Ziel des menschlichen Lebens. Wir sind geschaffen, um ihn zu kennen, zu lieben und uns an ihm zu erfreuen. Möge Gott uns heute gnädig sein, dass wir dieser Lebensbestimmung immer näher kommen. Amen. Lass uns noch aufstehen, ich möchte zum Abschluss beten. Herr, wir danken für dein Wort, danken, dass du sprichst, dass du unsere Herzen kennst. Du kennst jedes Herz, das heute diesen Text gelesen hat, deine Worte gehört hat. Und Herr, ich bete, dass wir dieser Bestimmung des Lebens immer mehr nachkommen, dich zu lieben, Herr, dich zu kennen, dir zu begegnen und uns an dir zu erfreuen. Und wir beten das zu deiner Ehre. Amen.